die auf den Herrn Jesus Christus schauen, die werden strahlen vor Freude. Und ihr Vertrauen auf diesen Herrn und auf sein Wort wird niemals enttäuscht. Ich freue mich, dass ich mit euch zusammen jetzt heute Morgen hier auf Jesus schauen kann. Und ich fand das so schön, als man heute Morgen hierher kommt und diesen herrlichen Tag, den Gott geschaffen hat, und einfach diese Schönheit zu sehen, diese Güte. Und mit meinen Gedanken bin ich bei den Geschwistern, bei Christen, die heute unter ganz anderen Umständen auch Gottesdienste feiern, in der Ukraine und in Russland. Und es ist alles irgendwie so unwirklich. Das ist nicht so weit weg von uns, überhaupt nicht. Und nur 2 Flugstunden entfernt, und da ist Krieg. Und es bedeutet für so viele Menschen so viel Schreckliches. Und mittendrin ist Gemeinde Jesu. Und in dieser Woche habe ich gesprochen mit einigen, und sie sagten: Grüße die Gemeinden, wenn du irgendwo hinkommst. Auch wenn man sich nicht kennt persönlich, ich möchte einfach daran erinnern, auch wenn wir Nachrichten hören, dass wir beten, auch für die Geschwister in Melitopol. Das ist im russisch besetzten Teil im Süden der Ukraine, gibt es noch 2 offene Gemeinden, oder gab es noch. Jetzt sind diese Häuser nationalisiert worden, und diese Woche haben die Christen dann noch die Möbel rausgeräumt und die Sachen, und treffen sich irgendwo draußen oder in den Häusern. In den direkten Frontgebieten, das ist ja bewegend, seit 15 Monaten sind die Bethäuser, die Gemeindehäuser noch nie in der Geschichte so voll gewesen wie heute. Und es kommen so viele Menschen, die vorher nie irgendwo einen Gottesdienst besucht haben. Das ist die andere Seite, dass wir merken, dass Gott regiert und dass Gott führt und dass Menschen auch Notzeiten zu Segenszeiten verwandeln kann. Der Predigttext für diesen Sonntag, ich habe diese Missionsmitteilung liegen draußen hinten links auf dem Tisch, kann man sich mitnehmen, sind bewegende Zeugnisse auch, wie Christen auch in dieser Zeit auch ihren Glauben leben. Der Text für heute steht in Jesaja 6, Sonntag Trinitatis. Und wir lesen diesen Text, Jesaja 6, die Verse 1 bis 13. Das steht unter dem Thema, klingt etwas überraschend, aber ich erklär's, oder Jesus selbst erklärt's: wir möchten Jesus sehen. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte 6 Flügel. Mit 2 deckten sie ihr Antlitz, mit 2 deckten sie ihre Füße, und mit 2 flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich: Weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm, und rührte meinen Mund an und sprach: Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach: Hier bin ich, sende mich. Und er sprach: Geh hin und sprich zu diesem Volk: Höret und versteht's nicht, sehet und merkt's nicht. Verfette das Herz dieses Volks und ihre Ohren verschließe und ihre Augen verklebe, dass sie nicht sehen mit ihren Augen, noch hören mit ihren Ohren, noch verstehen mit ihren Herzen und sich nicht bekehren und genesen. Ich aber sprach: Herr, wie lange? Er sprach: Bis die Städte wüst werden ohne Einwohner und die Häuser ohne Menschen und das Feld ganz wüst daliegt. Denn der Herr wird die Menschen weit wegführen, sodass das Land sehr verlassen sein wird. Auch wenn nur der 10. Teil darin bleibt, so wird es abermals kahl gefressen werden, doch wie bei einer Terebinde oder Eiche, von denen beim Fällen noch ein Stumpf bleibt, ein heiliger Same wird solcher Stumpf sein. Dir gebührt die Ehre und Anbetung, haben wir gerade mehrmals gesungen. Und das ist ja herausgenommen auch aus dieser Aufforderung hier, die die Seraphim auch vor dem Thron Gottes so aussprechen. Als Jesaja, und das ist überraschend, als Jesaja Jesus sah, da erhob er nicht seine Hände, sondern er fiel auf seine Knie. Er war völlig betroffen. Er war völlig erschüttert. Das ist überraschend und das gleicht den anderen Menschen, die zu dem lebendigen Gott gehörten, die im Glauben lebten und die eine Sicht werfen durften auf den Thron Gottes, auf den erhöhten Jesus Christus und die gleiche Reaktion erlebten. Der Jünger Johannes hat über 780 Jahre später nach Jesaja das Ähnliche erlebt. Als er als alter Christ, als alter Mann auf der Insel Patmos Jesus wieder sieht, als er ihn auf dem erhöhten Thron sieht und dann steht in Offenbarung 1, Vers 17 und 18, als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. So erschütternd. Das ist erstaunlich. Woher kommt dieses Erschrecken? Und wenn wir als Thema, und ich habe als Thema gewählt über diesen Abschnitt, wir möchten Jesus sehen, geht es einfach heute Morgen um diese Frage, wer ist dieser Jesus? Das ist fast eine Zumutung, im Siegerland so eine Frage zu stellen. Aber ich stelle sie ganz bewusst. Wer ist dieser Jesus? Welches Bild haben wir von Jesus? Und natürlich die Frage, wie können wir denn heute Jesus sehen? Der Schweizer Theologe Adolf Schlatter, der lebte um 1900 herum bis 1938. Er war einer der profiliertesten Theologen seiner Zeit, der unglaublich viele wissenschaftliche Abhandlungen geschrieben hat und hat viele Jahrzehnte gelehrt in Tübingen und Greifswald und an anderen Orten. Und er hat am Ende seines Lebens, 1937, kurz vor seinem Heimgang, hat er ein Buch, ein Andachtsbuch herausgebracht. Und das ist für so einen Theologen schon ungewöhnlich. Und er hat dieses Buch die Überschrift gegeben, Kennen wir Jesus? Kennen wir Jesus? Er, der hunderte von Büchern geschrieben hat, wissenschaftliche Abhandlungen über Jesus, über die Evangelien, über Gottes Wort. Er schreibt am Ende seines Lebens ein schlichtes, einfaches Andachtsbuch mit dem Titel Kennen wir Jesus? 366 Abschnitte aus den Evangelien, Begegnungen, die Jesus mit Menschen hatte. Und er betrachtete das in seiner Zeit, in der er lebte, als ein Vermächtnis. Und ihm war das so wichtig. Und er schrieb das 1937 und er hatte große Sorge über den weiteren Weg. Er war Schweizer, aber er lebte fast sein ganzes Leben in Deutschland. Er hatte Angst um das, was in Deutschland passierte. Und er sah in dem Nationalsozialismus ein Antichristentum. Und er sah diese große Gefährdung. Und er wollte seinen Lesern noch einmal eindringlich Jesus Christus vor Augen malen. Als einzige tragfähige Grundlage für das Leben des Einzelnen und auch eines ganzen Volkes. Wir möchten Jesus sehen. Ich glaube, dass das in unserer Zeit heute enorm wichtig ist, dass wir diesen Blick haben und dass wir erkennen, worauf es wirklich ankommt. Es gibt heute viele Angebote, Jesus zu sehen. Es gibt auch im Moment wieder viele neue Filme mit einer riesigen Verbreitung, von denen wir eines wissen, sie sind alle falsch. Alle Bilder, die da von Jesus gezeichnet sind, sind falsch. Und die Macher dieser Filme, die brüsten sich auch noch damit, dass sie das, was sie weitergeben, auch in den Dialogen, dass das nicht in der Bibel steht. Aber man zeichnet ein Bild und Bilder, die man dann sieht, die prägen ja viel mehr oft als manches andere, was wir so gehört haben. Ich glaube, dass wir die Bibel aufschlagen müssen, weil das die einzige Quelle ist, wo wir wirklich erkennen können, wer Jesus ist. Es geht in diesem Abschnitt hier in Jesaja 6 um Jesus Christus. Vielleicht ist da jemand irritiert, weil Jesaja lebte 700 vor Christus. Die Zeitrechnung, vor Christus, nach Christus. Wie kann jemand 700 vor Christus leben und Jesaja sieht ihn schon? Das kriege ich ja nicht so ganz beieinander. Ich sage das, weil wir das eben auch in der Schriftlesung gehört haben. Das hat Jesus selbst gesagt. Und das schreibt Johannes in Johannes 12, dass Jesaja, dass er diesen Blick hatte auf die Herrlichkeit Jesu. Und hier sind wir mittendrin in der Trinität. Es gibt und gab niemals eine Zeit, in der nicht Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist vollkommen zusammen waren und da waren, präsent waren. Und das ist wichtig, schon mal sich vor Augen zu führen, und dass wir jetzt, und ich spreche von Jesus, damit auch unser Bild von Jesus korrigiert wird. Weil wir ganz schnell in der Gefahr stehen, dass wir so den Eindruck haben, Jesus ist der uns sehr, sehr nahe kommt, und da kennen wir viele Geschichten, die wir manche schon als Kinder gehört haben, und man hat Bilder da vor Augen, und man liest das, wie Jesus gekommen ist, wie er aufgetreten ist. Aber dieser Jesus ist ja zurückgegangen zu seinem Vater. Er sitzt auf dem Thron, von dem er auch gekommen ist. Und ich möchte uns in diesem Wort hier zeigen, wer Jesus ist und welche Auswirkung das hat für uns. Drei Punkte. Das erste: wer Jesus auf dem Thron anschaut, der wird überwältigt. Wer Jesus auf dem Thron anschaut, der wird überwältigt. Zweitens: wer Jesus am Kreuz anschaut, der erlebt seine Gnade. Und das dritte, da komme ich gleich zu. Wer Jesus anschaut, der wird überwältigt. Wenn wir in diesen Abschnitt hier hineinschauen, hier wird Jesaja sieht etwas. Er war der am nächsten an Gott dran war. Er war einer, der im Volk Gottes lebte, der im Glauben lebte. Er war einer, der wirklich sein Leben auch für diesen Herrn einfach zur Verfügung gestellt hatte. Er war in Jerusalem. Dann ist er da, und dann heißt sie, er sah den Herrn sitzen auf hohen und erhabenen Thron im Todesjahr des Königs Usia. Usia war ein ganz gesegneter König. Es war eine besondere Zeit, die das Volk Gottes erlebte, über 40 Jahre unter der Herrschaft dieses Königs. Aber dieser Usia ist am Ende schrecklich geendet, weil er sich von Gott gelöst hat. Und weil er seine eigene Ehre gesucht hat. Und dieser Einschnitt des Todes, der Krankheit und des Todes von Usia war eine unglaublich deprimierende Nachricht im Volk Gottes. Dieser gesegnete König, der so tragisch geendet war, er war tot. Und vieles stand Kopf in Israel und in Jerusalem. Und mitten in dieser Zeit, und so wird das hier ausgedrückt, im Todesjahr des Königs Usia, da sah ich den Herrn sitzen auf hohem und erhabenen Thron. Sieben Dinge sieht er hier, als er Jesus auf dem Thron anschaut. Das erste, was er sah, Jesus Christus, und was wir sagen können: Jesus Christus ist lebendig. Jesus Christus lebt. Ich sah den Herrn sitzen. Ich sah den Herrn sitzen. Usia ist tot. Aber Jesus lebt. Jesaja auch. Noch. Psalm 90, Vers 2 sagt Mose: von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du, sagt ein 120-jähriger Mann. Und er sieht die Vergänglichkeit seines Lebens. Und er sagt, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du. Jesus Christus lebte schon, als das Universum geschaffen wurde. Durch ihn ist alles geschaffen und für ihn und zu ihm hin, so steht's in der Bibel. Jesus war immer schon da. Er lebte, als Karl der Große 800 nach Christus sich die Krone aufsetzte, sich selbst aufsetzte. Und er lebte, als Kolumbus Amerika entdeckte. Er lebte, als Friedrich der Große in Potsdam bei seinen Hunden begraben werden wollte. Er lebte, als Hitler, der Führer des tausendjährigen Reiches, in Berlin Selbstmord machte. Wir können ein Ereignis nach dem anderen aus 6000 Jahre Weltgeschichte aufzählen. Und Jesus lebt. Und alle anderen sind gestorben. Im Jahr, als König Usia starb. Es gibt keinen Herrscher in dieser Welt, keinen Präsidenten, keinen Diktator, keinen Bundeskanzler, der in 100 Jahren noch regiert. Das ist für manche ein Trost. 100 Jahre lang regiert einer, der heute den Mund weit aufmacht, nicht mehr. Das ist die Situation dieser Welt. Aber Jesus Christus lebt. Er ist derselbe gestern und heute und in Ewigkeit. Und Jesus Christus bleibt, auch wenn Menschen hier, die vieles bewegt und vieles zerstört und vieles fabriziert haben, wenn sie gestorben sind. Jesus hat keinen Anfang und kein Ende. Es ist wichtig, dass wir diesen Blick haben. Und das ist außergewöhnlich, wenn man auf Jesus schaut. Und dieser Blick ist eine völlig andere Blickrichtung als der Blick auf egal wen in dieser Welt. Das Zweite, was wir hier sehen, auf hohem und erhabenen Thron sitzen. Jesus sitzt heute auf dem Thron, so wie er da, als Jesaja ihn sah, auch auf dem Thron saß. Er ist nicht mehr der Mensch gewordene auf dieser Erde. Er regiert. Weihnachten ist geschehen. Karfreitag ist geschehen, Ostern ist geschehen, die Himmelfahrt ist auch Vergangenheit. Er ist auf dem Thron und so wie wir das eben bekannt haben, er wird wiederkommen. Als Richter, als der Mächtige und Erhabene. Das ist auch wichtig, wenn man auf Jesus schaut. Weil manche versuchen, Jesus so sehr stark auch in so den eigenen Alltag einzubauen. Sich irgendwo vorzustellen und dann noch emotional dieser Jesus, der so bei mir ist. Aber es gibt kein Bild von Jesus, dass Jesus Rasen mäht und dass er beim Aldi einkauft und dass er irgendein Haus anstreicht oder irgendwas macht. Jesus Christus ist im Himmel und er sitzt auf einem erhabenen Thron, egal was in dieser Welt geschieht. Und egal, was in deinem eigenen Leben passiert, Jesus Christus regiert. Er sitzt auf dem Thron. Er sitzt auf dem Thron. Das heißt, da ist Ruhe. Da ist Ruhe. Es gibt Menschen, die sind ständig unterwegs. Die können nicht 3 Minuten mal irgendwo sitzen bleiben. Wenn du auf Jesus schaust, schaust du auf jemanden, der auf dem Thron sitzt. Macht mich nervös. Weil ich denke, warum macht er jetzt nichts? Er regiert. Er regiert. Er hat alles unter seiner Kontrolle. Nicht wir geben Jesus die Autorität. Er hat alle Macht, ob wir das wollen oder nicht wollen. Wir zappeln hin und her, aber Jesus regiert. Wir sind nervös und hektisch. Jesaja sieht Jesus sitzen auf hohen und erhabenen Thron. Das ist das Gleiche, was Johannes beobachtet hat. 50 Jahre nach der Himmelfahrt Jesu, als er Jesus wieder sieht. Offenbarung 4 wird das geschildert und siehe, eine Tür geöffnet im Himmel. Und das Erste, was Johannes sieht, als er in den Himmel schaut, ist ein Thron. und auf dem Thron saß einer. Das ist das Erste, was er im Himmel sieht. Wir brauchen diesen Blick auf Jesus, auf dem Thron Gottes, damit wir nicht ständig in dieser Welt, in der wir leben, den Panikknopf drücken. Es gibt einen Thron im Himmel und der Herr sitzt auf ihm als souveräner Herrscher. Das ist die zentrale Aussage der Bibel. Gott sitzt nicht auf einem Stuhl im Himmel, er sitzt auf einem Thron. Er ist nicht einfach unbeteiligt. Er ist nicht einfach irgendjemand. Die meisten Menschen in dieser Welt glauben, dass es keinen Thron gibt. Das ist das Paradoxe. Die sagen, ja, kannst du schön erzählen, aber ich sehe ja nichts. Und ich sehe ja scheinbar auch nichts in dieser Welt von ihm. Atheisten sagen, es gibt keine höhere Macht im Universum, vor dem oder vor der sie sich einmal verantworten müssten. Humanisten sagen, der Mensch sitzt auf dem Thron. Wir schaffen das. Materialisten sagen, das Geld regiert die Welt. Aber die Bibel, Gottes Wort, macht deutlich, dass es einen Thron im Himmel gibt und kein gefallener Mensch sitzt auf dem Thron, sondern Jesus Christus. Jesaja wurde möglicherweise depressiv oder entmutigt, weil ein großer Führer von Juda nicht mehr auf dem Thron war. Gott im Himmel zeigt nun Jesaja, mach dir keine Sorgen darüber, Jesaja. Usia ist nicht mehr auf seinem Thron, aber ich regiere. Ich sitze da. Das Dritte, was wir hier sehen, Jesus Christus ist allmächtig und erhaben, auf hohem und erhabenen Thron sitzen. Gottes Thron steht nicht zwischen anderen Thronen. Sein Thron ist erhaben. Niemand kann diesem Herrn reinreden. Niemand kann mit ihm diskutieren. Niemand kann ihm Anweisungen geben. Was Jesus heute tun will, das macht er. Was Jesus heute tun will in dieser Welt und auch in unserem Leben, das macht er. Und er weiß, was geschieht. Jesaja hat das später ausgedrückt. In Jesaja 46 lesen wir das, Vers 9 bis 11. Gedenkt des Vorigen, wie es von alters her war. Ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. Ich habe von Anfang an verkündigt, was hernach kommen soll und vor Zeiten, was noch nicht geschehen ist. Ich sage, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Ich rufe einen Adler vom Osten her, aus fernem Lande den Mann, der meinen Ratschluss ausführe. Wie ich es gesagt habe, so lasse ich es kommen. Was ich geplant habe, das tue ich auch. Es geht bei dieser Herrschaft Jesu letztlich nur um diese Frage, wie steht dieser Jesus mir gegenüber? Ist er für mich oder ist er gegen mich? Wenn Jesus gegen mich ist, dann habe ich ein Problem, ein wirkliches Problem. Aber wenn er meinen Namen kennt, wenn er für mich ist, dann habe ich eine Geborgenheit, eine Sicherheit, eine Hoffnung, einen Trost im Leben und auch im Sterben. Das Vierte, was Jesaja hier sieht, die Säume seines Gewandes füllten den Tempel. Jesus Christus ist strahlend majestätisch. Wir können das mit menschlichen Worten überhaupt nicht ausdrücken. Es gibt ja Hochzeiten in großen Königshäusern und so, und an der Länge der Kleider kann man ja die Bedeutung der Personen wahrscheinlich auch etwas erkennen. Das ist so, sieht so majestätisch aus in so einer großen alten Kirche, wenn dann jemand mit so einer Schleppe 4 bis 5 Meter lang oder noch länger getragen von einigen Leuten dann so durch den Gang geht. Ein schöner Anblick. Aber das ist alles nichts gegen Jesus. Der erhaben, strahlend, majestätisch, sein Gewand füllte den Tempel. Gott ist von seinem Wesen her sehr verschwenderisch mit seinem Glanz. Ist ja faszinierend, wenn man in die Dunkelheiten der Ozeane schaut, wo man wirklich nichts sieht. Und in dieser Finsternis sind Millionen von Fischen, die wunderschönste Farben haben, die nie ans Licht kommen. Was ist das für eine Verschwendung? Das ist so groß und noch viel, viel größer ist Jesus Christus. Das, was wir als Fünftes hier sehen, Jesus wird verehrt. Seraphim standen über ihm. Niemand weiß, was diese Wesen eigentlich sind. Sie erscheinen unter diesem Namen an keiner anderen Stelle in der Bibel. Aber da flattern nicht irgendwelche pummeligen Engelchen herum, sondern hier sind diese unbekannten, majestätischen Wesen und sie verehren Jesus. Sie sind so gewaltig, dass der ganze Tempel anfängt zu wackeln, als die anfangen zu reden. Vers 3 hier, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die Engel, die ohne Sünde sind, verstecken sich vor Gottes Größe und Herrlichkeit. Wie viel mehr müssen wir uns fürchten und davor zittern, in diese Herrlichkeit Jesu zu treten? Die sechste Eigenschaft, Jesus ist heilig. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Alle Versuche, die Heiligkeit Gottes zu erklären, landen immer in der einfachen Feststellung, Gott ist Gott und der Mensch ist Mensch. Und es wird immer krumm und schief, wenn man versucht, das irgendwo aufzulösen, wenn man Menschen zu kleinen Göttern macht. Gott ist Gott und der Mensch ist Mensch. Und das ist gut so. Das sind die eindeutigen Rahmenbedingungen. Es gibt einen unendlichen qualitativen Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf. Gott ist eine Klasse für sich und deshalb ist er der Heilige. Ich bin Gott und nicht ein Mensch, der Heilige in deiner Mitte. Und wir sollten das nicht vergessen, auch wenn wir in der Gemeinschaft mit ihm zusammenkommen. Er ist nicht unser Kumpel. Er ist nicht unser Freund, einfach so, der mal kommt und nicht kommt. Er ist der, der auf dem Thron ist. Und das siebte, er ist herrlich und voller Ehre. Die Herrlichkeit Jesu, das ist ja die Beschreibung, die auch der Jünger Johannes rückblickend auf das irdische Leben, auf diese Zeit mit Jesus, dieses Wort, das er verwendet hat. Wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Herrlichkeit. Keine Beschreibung seines vieler Dinge, die uns so interessieren und die oft in Filmen auch dargestellt werden. Einfach, wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Wie können wir diesem Gott begegnen? Wir müssen erkennen, wer Gott ist und wer wir sind. Und wer die Bibel liest, der erkennt, wer er selbst ist. Und das führt zur Sündenerkenntnis. Und damit komme ich zum zweiten und dritten Punkt kürzer. Das, was wir hier sehen in diesem Text. Und das zweite, wer Jesus anschaut, wer Jesus am Kreuz anschaut, der erlebt seine Gnade. Was Jesaja fühlte, weh mir, denn ich bin verloren. Das ist die Reaktion. Da wird gesungen, dir gebührt die Ehre. Und ich falle auf die Fliesen hier. Und sag, ich muss sterben. Wo kommt das her? Er wusste, wer Jesus ist. Wer dieser lebendige Gott ist. Und er wusste, wer er selbst ist. Und er fühlte sich schlecht. Und er fühlte sich verdorben. So ist es vielen gegangen, die die Gegenwart Jesu erlebt haben. Das hat Hiob erlebt, das hat Daniel erlebt, das hat Petrus erlebt. Als Jesus in sein Boot stieg, als er diese Herrlichkeit Jesu erlebte und Petrus dann nicht sagte, du bist ein toller Typ und mit dir möchte ich leben, sondern was sagt Petrus in Lukas 5, Herr, geh von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Geh von mir weg, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ich glaube, dass dieser Moment unendlich wertvoll ist für unser eigenes Leben, wenn wir das merken, wer Jesus ist und wer wir sind und dass wir vor ihm so nicht einfach bestehen können. Kein Mensch kann sich von seinem Schuldbewusstsein selbst erlösen. Und dann passiert hier im Himmel etwas mit dieser Kohle, als Jesaja plötzlich seinen Zustand vor Jesus erkennt und ihm bekennt. Vielleicht sagt ein Seraphim zum anderen, hast du das gehört? Hast du das gehört, was Jesaja gesagt hat? Das muss ein Sünder sein, dem seine Sünden leid tun. Der Mann scheint völlig verzweifelt zu sein und denkt, dass es keine Gnade mehr für ihn gibt. Vielleicht ist einer der Seraphim zu Jesus gekommen und hat gesagt, kannst du einen Augenblick auf mich verzichten? Und Jesus sprach, geh schnell hin. Er braucht jetzt allen Trost, den der Himmel geben kann. Und dann bringt der Seraphim eine Kohle vom Altar. Nicht die Kohle rettet Jesaja, sondern die Barmherzigkeit Gottes. Der Altar von Weihrauch, der vor dem Allerheiligsten im Heiligtum Gottes stand. Der Thron ist für Gott, der ist für Jesus, wo er herrscht und regiert. Der Altar ist für uns. Das ist, wo wir Reinigung von den Sünden finden. Und die Kohle vom Altar reinigt Jesajas Lippen. Und er berührte meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt. Deine Schuld ist weggenommen und deine Sünde gesühnt. Christus starb für unsere Sünden. Das ist die Mitte des Evangeliums. Das ist der einzige Grund, dass wir an einem Sonntagmorgen hier in der Kirche in Truppach sitzen können und sagen, wir haben Gemeinschaft mit Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist und wir bleiben leben. Wir sterben nicht, weil Christus für unsere Sünde gestorben ist. Das ist das Geschehen von Golgatha. Und wenn wir verzweifelt ausrufen, ich bin ein Sünder, dann kommt der Heilige Geist und zeigt uns Jesus, den Gekreuzigten. Und wir erleben das. Und wir dürfen es immer wieder neu erleben, dass uns diese Gnade und Barmherzigkeit durch Jesus Christus jeden Tag neu geschenkt wird. Und jeden Tag neu erkenne ich, wer ich bin. Und erkenne ich, wer dieser lebendige Gott ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns unsere Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Ich wünsche mir, dass jeder von uns diese Begegnung hat. Der dritte Punkt, ich kann den ganz kurz machen. Ich hatte mir aufgeschrieben, wer Jesus anschaut, der wird in den Dienst gestellt. Ich habe über Jesaja 6 als Missionsleiter schon oft gepredigt. Das ist ein klassischer Missionstext. Wo es plötzlich da im Himmel, wo Jesaja die Stimme des Herrn hört, wen soll ich senden, wer wird für uns gehen? Und das ist so ein Berufungstext, wo jemand seine Berufung erlebt und plötzlich losgeht und weiß, Jesus sendet mich. Aber ich habe bei der Vorbereitung gemerkt, das ist alles ein schwaches Abbild. Ich meine, Jesaja wird ja gar nicht angesprochen. Er hört diese Stimme am Thron. Und hier ist ja die Trinität, die wirklich auch deutlich wird, hier wie an vielen anderen Stellen. Wen soll ich senden? Wer wird für uns gehen? Für uns. Für uns. Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und obwohl Jesaja nicht direkt angesprochen wird, ist seine Reaktion, hier ich sende mich. Das ist im Hebräischen ganz kurz. Hier ich sende mich. Und Jesaja wird gesandt. Und er wird in einen Dienst hineingesandt, der völlig erfolglos war. Wir haben das in der Schriftlesung gehört. Dass jemand jahrelang, jahrzehntelang gesendet wird, mit dem Ergebnis, dass sich kein Mensch bekehrt. Wo ist denn die Barmherzigkeit Gottes? Jesus hat genau auf diese Stelle bei Jesaja verwiesen, dass er sagte, ich bin gekommen in mein Eigentum und die meinen, haben mich nicht aufgenommen. Er hat gesagt, ich habe Bilder gebraucht, ich habe Gleichnisse erzählt, damit die Leute mich nicht erkennen, damit sie nicht sehen, damit ich sie nicht heile, damit sie sich nicht bekehren. Das sind ja Worte, die wir uns viel zu selten mal vor Augen führen, was das bedeutet, dass es nicht in unserer Macht liegt, ob wir Christen werden können oder nicht. Und dass nicht wir über Gott entscheiden können, sondern dass es eine unglaubliche Gnade ist, ein Kairos Gottes, wenn er uns anspricht durch sein Wort und uns ruft und uns die Möglichkeit schenkt zur Umkehr. Und wir sagen, hier bin ich als Sünder und danke dir für die Vergebung, die du mir schenkst. Aber hier in Jesaja 6 geschieht eigentlich dieses Wunder, und damit möchte ich schließen, dieses Wunder des Evangeliums Gottes, dass hier am Thron Gottes gesprochen wird über die Not, über die Sünde, über das Chaos, über das Leid, über die Kriege, über all die Folgen der Sünde in dieser Welt. Und die Frage am Thron Gottes gestellt wird, wen sollen wir senden? Wer will für uns gehen? Und wisst ihr, was passiert ist? Dass Jesus, der auf dem Thron ist, selbst geht. Dass er diese Herrlichkeit am Thron verlassen hat. Und so wie es im Philipperbrief ausgedrückt wird. Und das ist das Wunder des Evangeliums. Und diesen Blick wünsche ich uns, dass wir den auf Jesus haben und die Konsequenzen. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen alle derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Wir möchten Jesus sehen, habe ich zu Beginn gesagt. Der Blick auf Jesus, der geschieht heute nur über das offenbarte Wort Gottes, das er uns geschenkt hat, dass wir die Bibel aufschlagen können, dass wir die Bibel lesen können. Wer Jesus auf dem Thron Gottes anschaut, der wird überwältigt von dieser Größe, von dieser Schönheit, von dieser Herrlichkeit, von dieser Heiligkeit. Wer Jesus am Kreuz anschaut, der erlebt seine Gnade. Gott verstößt niemanden, der zu ihm kommt. Und wer Jesus anschaut, die Bibel liest und so auf ihn hört, der wird in den Dienst gestellt, sein Wort zu leben und sein Wort weiterzugeben. Wir beten, Herr Jesus Christus, schenk uns den Geist der Weisheit und der Offenbarung, dich zu erkennen. Und gib uns erleuchtete Augen des Herzens, damit wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir von dir berufen sind und wie reich die Herrlichkeit deines Erbes für die Heiligen ist und wie überschwänglich groß deine Kraft an uns ist, die wir glauben, durch die Wirkung deiner mächtigen Stärke. Amen.